Ja, guten Morgen. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich bin, dass ich heute kein heißes Eisen anpacken muss. Aber trotzdem merke ich, fällt mir das gerade gar nicht so leicht, jetzt hier zu stehen, weil das, worüber ich jetzt predigen möchte, das verfolgt mich jetzt schon wochenlang und es berührt mich so sehr, dass ich ungelogen fast jeden Morgen darüber weinen muss, weil es mich so tief berührt. Und wenn man als Prediger was auf dem Herzen hat, was einen selbst so berührt, dann wünscht man sich so inständig, dass ihr auch davon berührt werdet. Und das sind eigentlich Grundwahrheiten, so wie alles, was wir hier vorne predigen können. Es ist nichts, was ihr nicht schon mal gehört hättet. Aber ich habe in den letzten Wochen gemerkt, wie Gott mir das geschenkt hat, dass ich es nicht nur im Verstand weiß, sondern im Herzen erfahre. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt wirklich von Herzen, dass du genau das tust, dass du kommst und du bist derjenige, der uns Jesus vor Augen führt. Und nimm doch mal all dieses Wissen weg, was wir haben, Heiliger Geist, und schenk uns wirklich Offenbarung, Herzensoffenbarung, dafür bete ich. Amen. Ich brauche mal jemanden, der mutig ist und der uns kurz hier etwas pantomimisch vormacht. Keine Angst, ist überhaupt nicht schwer. Meine Kinder in der Klasse reißen sich immer um sowas, ja? Also da gehen alle Hände hoch. Von daher, ihr seid erwachsen. Jetzt möchte ich mal eure Hände sehen. Andreas, komm her. Also der Andreas wird euch gleich etwas pantomimisch vormachen und ihr müsst raten, wen er so darstellt, ja? Ihr habt schon super erraten, er ist natürlich ein König. Ich wollte unbedingt, dass er auch als König hier mal durch die Reihen geht. Ein Applaus für Andreas, ich finde, er hat das super gemacht. Ich glaube, diese einfache Aufgabe hätte ich jetzt jedem von euch abverlangen können. Was ist denn so das, was jeder sofort macht, wenn er pantomimisch einen König darstellen sollte? Was würdet ihr sofort machen? Krone aufsetzen, ja? Ja, das habe ich gerade gehört. War das Gertrud? Aufrecht gehen, oder? Also wenn ich bei meinen Schülern sagen würde, stellt mal einen König dar, dann ist das Erste, was sie machen, so. Und das mache ich mir auch zunutze. Ich habe ja eine Chorklasse und in meiner Klasse ist es ganz wichtig, dass sie irgendwann lernen, wie man eben singen kann. Und beim Singen muss man ja aufrecht stehen. Und deswegen haben wir ganz früh die Königsübung eingeführt. Ich muss nämlich nur das Stichwort König sagen und mein ganzer Chor richtet sich auf, weil wir nämlich anhand der königlichen Haltung geübt haben, was eine gute Singhaltung ist. Ich glaube, das ist das, was wir sofort mit einem König verbinden. Ich habe mich mal intensiv damit befasst, was wir uns eigentlich so vorstellen, wenn wir uns einen menschlichen König vorstellen. Ja, ich rede jetzt nicht von so Ländern, wo es noch Namenskönige gibt, aber letztendlich haben die nicht mehr so die Macht, ja, sondern sind noch nicht König, sondern ich rede jetzt tatsächlich von so einem Land, das von einem König regiert wird. Dieser König hat Macht über ein klar definiertes Reich und übt darin seine Macht auch mehr oder weniger uneingeschränkt aus. Und so wie wir das auch bei Andreas eben gesehen haben, demonstriert ein König seinen Reichtum, seine Größe und seine Machtstellung durch seine Körperhaltung, indem er sich mächtige Bauten baut. Es soll für jeden sichtbar sein, ich habe Macht und Reichtum und mir gehört die Ehre. Ein König umgibt sich gern mit reichen, mächtigen und gebildeten Menschen. Also letztendlich mit der Elite und zwar nicht einfach so, sondern einerseits, weil er meint, die sind ihm am ehesten ebenbürtig, aber eben auch, um seine Macht noch zu stärken. Wir denken mal daran, wenn Könige Töchter verheiraten wollen, dann wird da nicht irgendeiner genommen, sondern dann werden am besten aus anderen Königsfamilien Heiratswillige gesucht, sodass man durch die Eheverbindung im Prinzip seine Macht noch verstärken kann. Ein König hat die Macht, Regeln und Gesetze zu ernennen für seine Untertanen, über die er aber selbst erhaben ist. Also das, was er für die Untertanen weitergibt, heißt nicht zwingend, dass er sich selbst daran halten muss. Das heißt, er kann sich jederzeit Privilegien schaffen. Ein König hat für sämtliche Drecksarbeit Bedienstete, damit er selbst diese alltäglichen niederen Tätigkeiten nicht tun muss. Er kann Güter, Steuern und was weiß ich von seinen Untertanen fordern und damit seinen eigenen Reichtum mehren. und ein König, der Macht hat, der besitzt auch eine Streitmacht. Das heißt, wenn irgendwer ihm an den Kragen will, selbst da muss er sich nicht die Hände dreckig machen, sondern er hat Menschen, die für ihn bereit sind, ihr Leben zu geben. Das ist doch so ungefähr das, was einem so in den Sinn kommt, wenn man an einen König denkt. Jetzt wird Jesus uns ja als König vorgestellt. In Zacharja 9, Vers 9 und 10 steht: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das heißt, im Alten Testament wurde Jesus schon durch die Propheten als König angekündigt, bevor er auch nur einen Fuß auf diese Erde gesetzt hat. Und wenn wir lesen, seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde, dann ist das eine Königsherrschaft über ein Reich, das jeden anderen König weit übertrifft. Ich habe eben gesagt, ein König hat einen ganz klar definierten Machtbereich. Wenn man sich diesen Machtbereich anguckt, dann kann jeder menschliche König das Zähneklappern bekommen. Und genauso ist es ja auch gewesen. Das ist nämlich der Grund, warum Herodes so eine Heidenpanik bekommen hat, als die drei Weisen zu ihm kamen. Und in Matthäus 2, Vers 2 lesen wir, wie sie vor Herodes treten und sagen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Das heißt, dieser neue Stern war ein Zeichen dafür, jetzt ist dieser angekündigte König geboren worden. Und Herodes hat die Flatter bekommen. Denn ich glaube, er wusste, dass über diesen König gesagt wurde, dass sein Reich über all das geht, was sein eigenes Reich ausmachen würde. Und er hatte große Angst, seine eigene Machtposition zu verlieren. Und das ist einer der Gründe, warum er so darauf bedacht war, Jesus zu verfolgen und zu töten. Die Juden erwarteten also einen König, wie sie gewöhnt waren, Könige zu kennen, sozusagen. Und ich glaube, dass das tatsächlich einer der Hauptgründe dafür ist, dass sie Jesus Zeit seines Lebens nicht wirklich erkennen konnten. Denn in ihrem Kopf war so ein völlig anderes Bild von dem, was sie eigentlich erwarteten, wenn sie an einen König dachten. Und ich finde es total spannend, wir reden ja jetzt schon die vierte Woche, glaube ich, über Jesus Stories. Wenn man mal unter diesem Aspekt die Evangelien durchliest, dann habe ich gemerkt, ist das für mich nochmal ganz neu klar geworden, dass Jesus eigentlich in allen Begebenheiten sich als ein völlig anderer König darstellt, mit einer völlig anderen Königsherrschaft. Und ich finde es so schön, wir haben eben in dem letzten Lobpreislied gesungen, sein Königreich, das er im Himmel hat, das soll auch auf die Erde kommen. Und das war Jesu Ziel. Und ich möchte euch das so ans Herz legen, das ist total spannend, wenn man mal unter diesem Gesichtspunkt nochmal diese ganzen Geschichten und Begebenheiten mit Jesus durchgeht. Wie stellt er sich eigentlich als der König vor? Zacharja sagte ja schon in seiner Prophetie, wie dieser König sein würde. Siegreich. Konnten bestimmt alle zunicken. Ja, ein König muss definitiv siegreich sein, sonst ist er ein schlechter König. Gerecht. Da haben sie wahrscheinlich schon gestaunt, denn es gibt auch viele Könige, die ihre Macht missbraucht haben. Wenn das sogar ein gerechter König sein sollte, alle Macht, ja, siegreich und mächtig und trotzdem gerecht zu seinen Untertanen, na, was will man Besseres? Also ich glaube, auch das konnten sie verstehen und haben sich danach ausgestreckt. Und dann steht hier dieses dritte Wort, demütig. Ich bin sicher, darüber haben sie ein bisschen entweder den Kopf geschüttelt oder hinweggelesen. Ich habe mal nachgeguckt, in der Elberfelder gibt es ja immer, wofür dieses Wort noch stehen kann. Und tatsächlich steht das Wort demütig auch für niedrig und elend. Jetzt wird da ein König vorgestellt, der gerecht und siegreich sein soll und gleichzeitig niedrig und elend. Ich glaube, damit konnten die überhaupt nichts anfangen. Mir wäre es zumindest so gegangen, weil es absolut nicht in unser Bild eines Königs passt. Aber letzteres war genau das, wie Jesus zur Welt kam. Niedrig und elend und in einem Stall. nicht privilegiert, umgeben von Reichen und Mächtigen, die ihn gleich zu Beginn huldigten. Gut, da kamen dann irgendwann die Weisen, die haben das trotzdem gemacht. Aber die ersten, die ihm begegneten, waren einfache Arbeiter, Hirten vom Feld, ohne jegliche Macht und Bildung. Das heißt, Jesus startete als König in absoluter Demut, niedrig und elend. Die Geschichte, die ich heute mit euch angucken möchte, ist für mich so der Inbegriff dessen, wie Jesus sich als König vorstellt, obwohl er hier gar nicht davon redet, dass er der König ist. Und zwar ist das Johannes 13, Vers 1 bis 17. Das ist die Jesus-Story, die ich heute mit euch betrachten möchte. Das findet kurz vor dem statt, was wir eben gefeiert haben, vor dem letzten Abendmahl. Und auch hier geht es um ein Abendessen. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen«, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, also dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Für mich offenbart diese Begebenheit zwischen Jesus und seinen Jüngern auf drastische Weise die Persönlichkeit und die Charakterzüge Jesu als König. Und ich möchte mit euch so ein paar Verse daraus angucken und euch mit hineinnehmen in das, was mir so bewusst geworden ist, wenn ich an Jesus als unseren König denke. In Vers 3 steht, dass Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, all das tat, was er danach tat. Im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen und zu Gott hingehen würde. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 14, ich weiß, woher ich gekommen bin. Woher kommt denn Jesus? Seine Existenz beginnt ja nicht in diesem Stall, von dem ich eben gesprochen habe. Sondern Jesus lebte schon vor Grundlegung der Welt an, in der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist, in dem ganzen Reichtum des Himmels, wo ihm Ehre und Macht gebührte. Das heißt, Jesus wusste ganz klar, von woher er kam. Und er wusste auch ganz klar, dass er dorthin zu jeder Zeit wieder zurückgehen konnte. Und seine Mission auf der Erde auch jederzeit beenden könnte, um wieder in diese Herrlichkeit, dieses Himmelreich, in die enge Beziehung zu Vater, Sohn und Heiliger Geist zurückzukehren. Und ich finde es spannend, dass der Teufel ihn auch immer wieder daran erinnert. Wir haben von Bettina das schon gehört, das war eine der Versuchungen, dass der Teufel ihn nochmal erinnert, Mensch, du bist doch der Sohn Gottes, stürz dich doch hier runter und Engel werden dich auffangen. Und Jesus wusste zu jeder Zeit, ja, er hat diese Macht. Er ist der mächtige Sohn Gottes und er könnte jederzeit die ganze Chose auf der Erde beenden. Und interessanterweise, selbst als er am Kreuz hing und schon fast alles zu Ende war, hängt da dieser eine Verbrecher und auch er erinnert Jesus wieder daran. Na, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann könntest du doch hier mal eben dich hier so befreien, ja? Jesus wird immer wieder an diese Tatsache zurückerinnert, woher er eigentlich kommt und welche Macht er eigentlich hat. Jesus wurde also nicht einfach nur als hilfloses, willenloses Baby von Gott auf diese Erde gesandt, um dann nach und nach zu realisieren, Mist, mein Vater hat aber seltsame Pläne für mich, sondern Jesus hat im vollen Bewusstsein seiner Machtstellung im Himmel sich für diesen Weg entschieden. Ich weiß nicht, was das mit euch macht. Mit mir macht das jede Menge. Jesus war bereits dieser König, dem alle Macht und Ehre gebührte. Und trotzdem, obwohl er das kannte, obwohl er so privilegiert war und obwohl das seine Lebenswirklichkeit war, hat er sich bewusst für Armut, Leid, Schmerz, Verfolgung, Verachtung, Ablehnung entschieden. In Philipper 2, Vers 6 bis 7 sagt Paulus, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Das würden menschliche Könige tun. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Für mich bedeutet das was, dass Jesus diese Entscheidung treffen konnte. Und er hat die Entscheidung für Armut und Leid getroffen, obwohl er wusste, was das alles bedeuten würde. Dann geht es weiter, Vers 4 und 5. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Das finde ich eine hammerbeeindruckende Handlung für einen König. Erstens, mit wem umgibt er sich hier eigentlich? Hier sind nicht die reichen Gebildeten, die was zählen, wo er sagen kann, boah, das sind meine Freunde. Sondern hier sind wirklich Leute, die eigentlich um ihn herum nichts zählen. Und wenn wir Jesus in all seinen Begebenheiten mit Menschen beobachten, dann zieht sich das durch alle Begebenheiten hindurch. Jesus ist zusammen mit den Schwachen, den Ausgestoßenen, den Unverständigen, auch den Kranken. Und wir schlucken das so leicht, diese Tatsache, dass Jesus mit denen zusammen war. Ist dir eigentlich bewusst, dass selbst uns, die wir ja keine Könige sind, diese Vorgehensweise enorm schwerfällt? Also zumindest mir geht das so. Ich ertappe mich ganz oft dabei, wie ich selbst genau überlege, mit wem ich zusammen bin. Kennt ihr das? Ich schäme mich für diese Gedanken, wirklich. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich möglichst nicht bekannt dafür bin, mit bestimmten Leuten zusammen zu sein, weil die einfach nicht angesehen sind. Und dann denke ich manchmal, Tanja, ich muss mich echt schämen. Das sind genau die Menschen, um die ich mich eigentlich kümmern soll. Aber wir sind so oft darauf bedacht, dass wir einen guten Ruf haben, dass man uns kennt als die, die mit wirklich den Beliebten zusammen sind. Das fängt ja schon in der Schule an. Ne? Also die noch in die Schule gehen, ihr kennt das bestimmt. Man ist ungerne bei den Außenseitern. Man ist lieber bei den Beliebten. Das fällt uns enorm schwer. Mal ganz abgesehen davon, wie wir mit Obdachlosen umgehen oder all das, was wir sonst an Nöten sehen. Und wir sind noch nicht mal Könige. Jesus wusste, wer er war. Und er hat sich bewusst die Schwachen ausgesucht, bewusst die, die ihn brauchten, die Kranken, die Zerbrochenen. Und er hat sich nicht dafür geschämt. Ihm war völlig egal, ob das negativ auf ihn zurückfällt. Und es fiel negativ auf ihn zurück. Und es wurde immer wieder angeklagt, der ist mit den Zöllnern zusammen, mit den Verbrechern. Das war Jesus egal. Das waren die Personen, für die er gekommen ist. Das allein ist schon der Hammer für jemanden, der weiß, dass die Königsherrschaft ihm gehört. Und Jesus setzt noch einen drauf. Er sieht jetzt diese absolut unwichtigen Menschen nicht als seine Bediensteten an. Ich habe eben gesagt, Könige haben für jede Drecksarbeit ihre Bediensteten. Sondern Jesus schätzt sie so wert, dass er als König selbst die Initiative ergreift und ihr Diener wird. Und das tut, was eigentlich die Jünger hätten tun müssen. Und das wird Petrus ganz schnell deutlich, als er vehement sagt, du kannst mir jetzt nicht die Füße waschen. Wird so deutlich, das ist eigentlich doch das, was wir für Jesus tun müssten. Und Jesus macht es aber. Und wir wissen ja alle, die Fußwaschung ist nur eine symbolische Hindeutung auf das, was Jesus danach getan hat. Ich habe eben schon Philipper 2 gelesen, wo davon steht, dass er sich selbst erniedrigte und Mensch wurde. Und in Philipper 2, Vers 8 geht das weiter. Aber Jesus erniedrigte sich noch mehr. Er wurde nämlich nicht nur Mensch. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Für wen? Für uns. Jesus wusste, dass wir uns von unserer Seite aus nie hätten in seine Gegenwart und in diese tiefe Beziehung hineinarbeiten können. Und deshalb ist er als der gerechte, siegreiche König, als der er angekündigt wurde, gleichzeitig zutiefst demütig gewesen und ist ans Kreuz gegangen für unsere Sünden. Und das sagt er auch in Vers 8, wenn ich deine Füße nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn du nicht annimmst, dass ich für dich gestorben bin, dass ich all deine Sünden getragen habe am Kreuz, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir, keinen Teil von mir. Und ich finde das so schön, die Elberfelder spricht tatsächlich, einen Teil von mir haben. Und Joe hat es eben schon bei den Einsetzungsworten gesagt, was haben wir denn einen Teil von Jesus dadurch bekommen? Wir haben die Vergebung unserer Sünden. Was für ein Geschenk. Egal, was wir an Fehlern in unserem Leben machen, wir dürfen immer mit dieser Gnade rechnen, dass wir zu Jesus kommen, wir bekennen unsere Sünden und er vergibt uns. Das ist ein für alle Mal am Kreuz für uns erworben worden. Und genauso hat Jesus alle Krankheiten getragen. Und wir dürfen, wie Volker eben sagte, zu ihm kommen und dürfen sagen, danke Jesus, dass du das für mich getan hast. In Epheser 1, Vers 3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Als Jesus für dich gestorben ist, hast du ein königliches Erbe empfangen. Hier ist der König aller Könige für dich gestorben. Und er hat seine Königsherrschaft durch seinen Tod und seine Auferstehung hier in uns aufgerichtet. Und wir haben ein königliches Erbe, das wir nehmen dürfen. Ich höre in letzter Zeit ganz oft Könige und Priester. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es ist eine Musikgruppe, die mich wirklich berührt. Also ich kann die euch nur ans Herz legen. Die haben ganz tolle Texte. Und die haben unter anderem immer auch ein paar Stücke, wo nicht gesungen wird, sondern wo einfach gesprochen wird. Und ich spiele euch am Ende auch eines dieser Stücke vor. Und da kommt eine Zeile drin vor. Ich muss jedes Mal weinen. Jedes Mal, weil es mich zutiefst berührt. Und es drückt für mich genau das aus, wie Gott ist. Wie beschreibt man einen Vater, der Bettler adoptiert, bis jedes bisschen seine Habe selbst die Ungeschmückten ziert? Was ist das für ein König? Jesus hält sein Reichtum, alles das, was er zu geben hat, hält er nicht für sich, sondern er sucht sich die Bettler aus, die nichts zählen. Und er adoptiert sie, er holt sie in die Liebe des Vaters hinein. Und dann teilt er reich aus. Als wäre das nicht schon unfassbar genug, ja? Ist Jesu Handlung für mich noch weit tiefgehender, weil sie zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt passiert. Ich wusste, warum ich Taschentücher mit nach vorne genommen habe. Augenblick. In Vers 1 steht, und das lesen wir auch einfach so, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Also wir wissen, was damit gemeint ist, oder? Er wusste, dass er kurz vor seinem Tod am Kreuz steht. Jesus wusste das. Wir wissen in der Regel nicht so genau, was in unserer Zukunft auf uns zukommt. Aber ab und zu haben wir das ja mal so, dass so eine Herausforderung sich ankündigt und wir wissen, übermorgen ist es soweit. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn so eine riesengroße Herausforderung vor mir steht, versuche ich mich möglichst dolle abzulenken und mir nochmal so richtig was Gutes zu tun. Ja? Also nochmal richtig die Ruhe vor dem Sturm auskosten, sich verwöhnen, aber sicherlich nicht sich aufopfern für andere. Also da ist mir dann meine Zeit auch vorher manchmal kostbar, ne? Also ich weiß, da steht ein Riesenberg an Herausforderungen vor mir, meinetwegen eine Prüfung oder was weiß ich, die mir echt zu schaffen macht. Und dann nehme ich mir die Zeit und versuche nochmal so richtig zu tiefen zu entspannen. Und die Zeit will ich mir dann auch nicht rauben lassen. Oder noch einfacher, einfach vor der Herausforderung flüchten. Kennt ihr diesen Drang in uns? Ich kenne den ziemlich gut. Einfach im letzten Moment einen Rückzieher machen. Wisst ihr, dass mich manchmal einfach diese Option schon tröstet? Ich kann ja ganz notfalls im letzten Moment einfach nicht hingehen. Jesus macht das völlig anders. Im Bewusstsein dessen, was auf ihn zukommt, nimmt er auch noch diesen letzten Moment und gibt seine ganze Hingabe in diese Jünger, die er liebt. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war und er wusste noch was. Er wusste, wer ihn verraten würde. Wisst ihr, was mich das berührt? Das sind alles Dinge, die nehmen wir so oft als Wissen so selbstverständlich. Aber wenn man mal bedenkt, was dahinter steckt, ja? Jesus dient allen seinen Jüngern bei diesem Abendessen. Und er lässt nicht Judas aus. So nach dem Motto, ja, du wirst ja sowieso der sein, der das ganze Leid über mich bringt. Also du hast schon mal verschissen. Sondern Jesus geht von Jünger zu Jünger im Bewusstsein dessen, dass Judas ihn verraten wird. Und er wäscht ihm als König die Füße. Was bedeutet das? Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Als wir ihn noch total abgelehnt haben. Er gab sein Leben, was ja schon der Hammer ist, nicht mal nur für seine Freunde, sondern auch für seine Feinde. Was ist das für ein Gott? Vers 1 sagt das so schön. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Mit allen Konsequenzen, bis zum letzten bitteren Ende. Weißt du, dass Jesus seinen Dienst an dir niemals auch nur ein bisschen von dir und deinem Dienst an ihm abhängig gemacht hat? Das hat er nie getan und das wird er nie tun. Weder in deiner Gegenwart, in der du lebst, noch in deiner Zukunft. Was für eine Hingabe eines Königs an die, die eigentlich seine Untertanen sind. Und Jesus hat, und geh mal diese ganzen Begebenheiten durch, Jesus hat Zeit seines Lebens nichts anderes getan, als sich hinzugeben, dass du dich Freund Jesu und Kind Gottes nennen kannst. Zwei Dinge, die dir sonst keiner schenken kann und die du dir nie hättest erarbeiten können. Freund Jesu und Kind Gottes zu sein. Ich bin schon fast ganz am Ende, aber mir ist wichtig, auf das einzugehen, was auch Steven letztes Mal gesagt hat. Steven meinte, es ist so wichtig, dass wenn wir diese Jesus-Geschichten lesen, dass wir uns auch immer fragen, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Warum steht das drin? Was bedeutet das für mich? Für mein Leben ganz konkret. Und für mich sind das zwei entscheidende Punkte. Und ich fand so schön, der Lobpreis eben, die ganzen Lieder, die spielten da schon rein. Wisst ihr, wie oft wir eben gesungen haben? Ich gebe alles, um dich zu kennen. Das haben wir eben so gesungen, ne? Ich hab's mir extra. Ich will wie du sein. Geb alles, um dich zu kennen. Jesus, du bist unvergleichlich. Und bei mir ist das so. Wenn ich Jesu Hingabe an mich in der Tiefe verstehe, dann wächst automatisch eine Sehnsucht in mir danach, ihn leidenschaftlich zu lieben. Das ist nichts, was ich mir irgendwie erarbeiten kann. Aber wenn ich ihn suche und der Heilige Geist offenbart mir, wie Jesus ist, dann kommt das ganz automatisch. Und ich war so berührt eben, dass Joe noch gesagt hat, dass im Vorgebet dieses Bild mit dem Trichter war. Ja? Also ich habe heute zu Chris gesagt, gestern Abend dummerweise erst. Ich hatte nämlich auch das Bild eines Trichters. Und allerdings habe ich den Trichter gesehen, wie er in so einen Schlauch ging. Und zwar in so ein gebogenes Schlauchstück. Und ich wollte euch das heute zeigen. Und Chris meinte, das sagst du viel zu spät, wir haben keinen durchsichtigen Schlauch. Ja, schön und gut. Ich beschreibe es euch aber trotzdem, weil mich das so erinnert hat an das, was eben im Vorgebet kam. An der einen Seite steckt der Trichter in diesem Schlauch und der Schlauch ist wirklich nur so ein kurzes gebogenes Stück. Und egal wie viel Wasser ich jetzt reingieße, der Pegel auf der einen Seite des Schlauches wird immer exakt so sein wie der Pegel auf der anderen Seite in dem Schlauch. Und für mich ist das so das Bild, je mehr ich von der Hingabe Jesu an mich verstehe, je mehr ich ihn kenne, desto mehr wird auch meine Leidenschaft für ihn steigen, ganz automatisch. Und das hält sich immer die Waage. Wenn ich mich wenig mit Jesus beschäftige, wenn ich mich wenig ihm und seiner Gegenwart aussetze, dann werde ich enorme Schwierigkeiten haben, ihn leidenschaftlich zu lieben. Dann ist alles das, was ich ausprobiere, Religion oder mühsames Pflichtgefühl oder irgendwie ringen um Verständnis oder was weiß ich. Aber wenn seine leidenschaftliche Hingabe mich berührt, dann erweckt sie in mir das gleiche Maß an leidenschaftlicher Hingabe für ihn. Will ich ehrlich Grenzen in meiner Hingabe gegenüber ihm pflegen und ihm bestimmte Bereiche meines Lebens vorenthalten, wenn ich verstanden habe, was er alles bereit war für mich zu geben? Oder will ich mich dann nicht vielmehr täglich neu herausfordern lassen, zu begreifen, was es heißt, dass ich mit meinem Leben ein lebendiger Lobpreis für Gott sein kann? Das ist das eine, was wir aus dieser Sache mit rausnehmen können. Und ich wünsche mir so, dass Jesus sich euch ganz neu offenbart. In dem, was wir so oft schon gehört haben. Und dann kommt Weihnachten und man muss da wieder irgendwie drüber nachdenken. Und Ostern und all diese Feste. Und es sind doch immer die gleichen Sachen. Aber wenn man dann neu davon berührt wird, dann setzt das so viel frei in uns. Und das zweite ist Vers 15. Da sagt Jesus, ich habe euch mit dieser ganzen Sache ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. In Philippa, den ich eben ja schon zweimal genannt habe, wird auch das wieder mit hineingenommen. In dieses Ganze, er erniedrigte sich selbst, er wurde Mensch, er ging bis zum Tod am Kreuz. Das fängt an mit, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus sagt das so süß. Jetzt wisst ihr es. Ja, wenn man was weiß und es dann nicht tut. Also man kann sich dann nicht mehr rausreden. Das wusste ich nicht. Jesus hat uns ganz klar gezeigt, wie wir miteinander umgehen sollen. Das heißt, leidenschaftlich Gott lieben lässt sich nicht mit leidenschaftlich den Menschen lieben trennen. Das geht nicht. Das eine geht nur mit dem anderen. Denn wir dienen einem Gott, der sich leidenschaftlich dem Menschen verschrieben hat. Und wenn er das als Beispiel für uns vormacht, wer sind wir, dass wir das nicht auch tun wollen? Jesus hat uns mit seinem Handeln eine ganz klare Verantwortung gegeben. Und es hat mich auch nochmal ganz neu wachgerüttelt. Ist dir bewusst, dass wir nicht auf dieser Erde leben, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, um unsere Ehre zu kriegen, um irgendwie uns einen Namen zu machen, beliebt zu sein? Das sind angenehme Sachen, will ich auch überhaupt nicht verteufeln. Aber es ist nicht Sinn und Zweck dessen, warum wir hier sind. Aber trotzdem verschwenden wir so enorm viel Zeit und Energie darauf. Es ist uns doch so wichtig, dass wir Bedeutung bei Menschen erlangen. Und auch da ertappe ich mich immer wieder, wie wichtig mir das ist, was andere Menschen über mich denken und wo sie mich wahrnehmen und was weiß ich. Wir verlieren uns so gern darin, uns miteinander zu vergleichen und uns die simple Frage zu stellen wie die Jünger, wer unter uns ist eigentlich der Größte? Und darum geht es nicht. Jesus hat es uns vorgelebt. Der Größte macht sich zum Kleinsten. Und da liegt der Segen, das hat Jesus uns vorgelebt. Lasst uns doch gemeinsam von Gott wirklich herausfordern, auch für das kommende Jahr. Ihn leidenschaftlich zu lieben, weil wir ihn mehr und mehr suchen und kennen und daraus resultierend unsere Liebe für den Menschen ganz neu zu leben. So, dann möchte ich euch das vorspielen, was ich euch eben schon angekündigt habe. Die letzte Zeile, die berührt mich auch total, dieser, ich weiß seinen Namen leider gar nicht, sagt auf jeden Fall, denn treff Liebe, kindlich staunen, reiche das zum Gehen aus. Auch das finde ich einen so tollen Satz. Wenn die Liebe Gottes auf mein kindliches Staunen trifft, dann ergibt sich alles andere in meinem Leben von selbst. Und das wünsche ich uns.